Ihr hört Comic Review Ausgabe 145 mit dem Buch Die sechste Waffe am Scheideweg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. In Ausgabe 97 habe ich bereits den ersten Band von Die sechste Waffe besprochen. Erschienen ist dieses tolle Buch im Alpha-Lag und mittlerweile zu einem wirklich extrem günstigen Preis, immerhin als Hardcover für 19,80 Euro in Ausgabe 2 erhältlich. 160 Seiten vollfarbig, geschrieben von Colin Bunn, gezeichnet von Brian Hurd. Ein kongeniales Team, das auch hier wieder voll und ganz überzeugen kann. Und ich muss sagen, dies ist eines der Bücher, die wirklich mit jedem Heft, mit jedem Buch weiter ihre Faszination ausbauen und man so richtig in die Welt eintauchen kann. Umso schöner, dass der All-Verlag sich dieser Serie angenommen hat und diese nun auf den deutschen Markt gebracht hat. Wie gesagt, Band 1 ist immer noch rückhaltlos zu empfehlen und deswegen musste ich mir Band 2 einfach noch einmal anschauen. Ist es nun unbedingt notwendig, den ersten Band gelesen zu haben? Ja und nein. Auf der einen Seite schafft es Colin Bunn, immer eine in sich abgeschlossene, perfekte, dichte Geschichte zu schreiben, sodass es nicht notwendigerweise unbedingt sein muss, dass man Band 1 liest. Man würde sich natürlich wie immer eine Menge Spaß nehmen, einfach bei Band 2 einzusteigen. Insofern, falls ihr Band 1 noch nicht habt, dann kauft euch am besten gleich beide, denn es ist so ein Werk, das wahrscheinlich mit jedem weiteren erscheinenden Band immer mehr dieses Universum ausbaut. Ich habe mal geguckt, es gibt sogar zu einzelnen Charakteren dann so kleine Ausleger, kleine, bei Serien würde man vielleicht sagen, Spin-off, die sich dann konkret mit bestimmten Themen oder Personen nochmal befasst. Also hier schafft Colin Bunn eine riesige Welt, die wirklich in sich stimmig ist, die Spaß macht und nicht ohne Grund 2015, also 5 Jahre nach Erscheinen des ersten Heftes, immer noch läuft und begehrt ist. Also wer wirklich von ganz vorn anfangen will, der geht am besten noch einmal zur Besprechung des ersten Buches. Ich werde es auch in diesem Beitrag noch einmal verlinken. Wer das erste Buch gelesen hat, dem sei diese Besprechung entsprechend empfohlen. Wir erinnern uns, Drake Sinclair hatte ja am Ende des ersten Bandes General Hume besiegt, seine Waffen mit sich einverleibt. Er ist nunmehr im Besitz von 5 der 6 magischen Waffen, denn es handelt sich auch bei diesem Buch natürlich wieder um diese geniale Mischung aus Western, Mystery, Horror, der so die verschiedenen Welten kunstvoll verbindet. Ich bin nun eigentlich gar nicht so der klassische Typ für Western-Comics und in dieser Konstellation kann mich aber auch dieses Genre wirklich restlos begeistern, da es eben zwar in dieser Zeit des Wilden Westens spielt, als der Mann noch Mann sein durfte und als man noch den Whisky an der Bar getrunken hatte und sein Colt an der Seite. Und trotzdem wäre das nicht ausreichend, wenn dann nicht eben noch diese magischen Waffen ihre Rolle mitspielen, wenn diese unterschiedlichen magischen Charaktere oder mysteriösen Charaktere in diesem Buch mit auftauchen würden. Und selbst unser Hauptprotagonist Drake Sinclair ist eben nicht ganz gefeit vor den Anfeindungen. Den Auftakt in diesem Buch macht die Trauer um den verlorenen Freund, der ja nun diese Lehmfigur ist, die mithilft, die Waffen zu beschützen, zu behüten. Und Drake Sinclair hat eigentlich nichts anderes im Sinn, als irgendwie diese Waffen loszubekommen. Und im ersten Buch haben wir erfahren, dass es grundsätzlich nur so möglich ist, dass derjenige, der die Waffen besitzt, getötet wird. Und dann gehen diese Fähigkeiten oder diese Verbindung quasi auf den Neuen über. Die Waffen haben eine ganz große Gefahr. Sie ziehen das Unheil bzw. ziehen die magischen Mächte, die diese Waffen in Besitz bringen wollen, an wie die Fliegen. Und als Drake Sinclair in einer Unternehmung versucht, diese Waffen loszuwerden und in einen Sumpf geht, denn sie befinden sich gerade in New Orleans, weil dort irgendwo im Wald, also gerade im Wald, also im Sumpf ein Magier oder ein weiser Mann lebt, den er um Rat bittet, wie er denn diese Waffen loswerden könne. Also er findet diese Last. Das ist auch dann wahrscheinlich so dieser Titel am Scheideweg. Also wie wird er sich weiter verhalten? weckt er auch einen Ghoul oder einen anderen Geist, der dann plötzlich diese Waffen riecht, obwohl Drake Sinclair diese nicht dabei hat. Und dann entspinnt sich so ein Kampf um diese Waffen, der natürlicherweise, wenn man dieses Setting in New Orleans ansiedelt, so etwas an Voodoo-Geister erinnert. Also das Thema Voodoo trifft gar nicht so auf, aber das beschreibt so diese Situation am besten. Also ganz unterschiedliche Dinge, und er zeichnet ein dermaßen bedrückendes Bild, sodass man diesen leichten Gänsehautfaktor eigentlich das ganze Buch hindurch hat. Und das ist meinen Augen wirklich grandios gelöst, genial gemacht. Und da merkt man auch, wie gut dieses Talent des Schreibens bei Colin Bunn gegeben ist und wie gut auch dann Brian Herr zusammenpasst. Also wie er dieses Artwork umsetzt und dieses Flair dieser bedrückenden, hinter jeder Biegung oder hinter jedem Sumpfbäumchen könnte etwas lauern, umsetzt. Die Kolorierung in dem Fall ist insofern genial gelöst, weil wenn man so dieses, was man halt grundsätzlich so vom Sumpfgebiet vor Augen hat oder auch von New Orleans, dieses doch etwas farbenfrohe, etwas buntere Image, dann bringt er dieses hier perfekt rüber. Also Bill Crabtree hat da dieses richtige Gespür für diese grünen Farben, wann sie angebracht sind. Er hat dann auch diesen etwas bunteren, schillernden Charme von New Orleans eingefangen, ohne dabei aber zu sehr paradenmäßig zu wirken. Nein, es ist dann wirklich so dieses Gedeckte und immer dieses Mitschwingende von Tristesse, das natürlich um Drake Sinclair einhergeht. Trotzdem, er fängt diese Schwüle, er fängt diese Hitze ein, also diese auch diese Mischung aus dem Zeichner Brian Herd und Bill Crabtree, die ist insofern gelungen, dass Brian Herd ein unheimlich detailliertes Bild dieser Charaktere zeichnet. Er dann auch so diesen typischen Charme von New Orleans einfängt und nachher später, beziehungsweise das ist eigentlich schon im ersten Buch, auch unsere weibliche Hauptfigur dieser Reihe, Becky, die plötzlich ein, man könnte fast sagen, amoröses Abenteuer erlebt, also sich da verliebt und da noch einen zusätzlichen Drama-Gesichtspunkt mit eingebaut wird. Interessanterweise erinnert mich dieser Love Interest von Becky so ein wenig an die Figur Skinner Sweet aus American Vampire. So viel sei mal verraten, also ich glaube zumindest in diesem Buch ist es noch nicht offenbart, dass er ein Vampir ist, wird er vielleicht auch für dieses Setting allgemein New Orleans und ich sage es immer noch mal wieder so, der Voodoo-Zauber nicht passen, aber trotzdem ist es ein interessanter Charakter, der hier eingeführt wird in dieses Buch und auch diese Geschichte, die dann darum entsponnen wird. Kleiner Kritikpunkt, wenn überhaupt, also dieser zweite Band, der trägt unheimlich dazu bei, eben dieses Flair dieses ganzen Settings herüberzutragen, also auch der weitere, in dem Fall sprechende oder bewegliche Kompagnon Gord, der große, dunkelhäutige Typ, der immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man ihn am besten klassifizieren könnte. Also er hat so eine Aura des Gelehrten, auch dieses Wissenden, der so ein bisschen dem Schutz von Drake Sinclair anscheinend angedacht ist, also zumindest konzeptionell in diesem Buch. Und der hat dann auch die richtigen Connections und kriegt dann so ein bisschen raus, was es mit diesen Waffen weiter auf sich hat und beziehungsweise diese Figur in diesem Sumpfgebiet, die Drake Sinclair besucht, die erzählt ihm halt auch nochmal. Es dreht sich natürlich auch wieder grundsätzlich um General Hume, der ja in diesem Sarg gefangen ist, total geschwächt ist, wie es im Prinzip zum Auftakt des ersten Buches schon war. Und die Horde an Priestern muss ihn natürlich auch an einen sicheren Ort bringen. Und dieses Buch dreht sich im Prinzip darum, diese Konflikte. Also zum einen dieser Love Interest, was wir direkt auch auf dem Cover sehen. Dann hat man dieses Voodoo-Element, also diese fliegenden Eulen und diese seltsame Figur und unsere anderen Protagonisten Sinclair und Gord, die man hier sieht. Und es gibt diesem Ganzen noch eine größere Bedeutung in meinen Augen. Also man merkt, dass dieses Buch eben nicht nur auf 2-3 Bände angelegt war, sondern dass es sich hier wirklich so langsam entfaltet und eine Geschichte, die immer komplexer und immer dichter wird und die auch Lust macht, dann direkt nochmal nachzulesen. Es gibt in diesem Buch zwar an ein, zwei Stellen so einen Verweis auf frühere Geschichten, was gar nicht so relevant ist, aber ich glaube, man überliest in diesem Buch wahrscheinlich schnell dann doch mal so Kleinigkeiten, die für diesen großen Handlungsbogen dann von nicht unbedeutender Qualität sind, und das macht eben in meinen Augen den Reiz einer guten Geschichte aus. Interessanterweise könnte man behaupten, dass dieser zweite Band von Die sechste Waffe, die im Original, also in den Heften 7 bis 11 gelaufen ist, also dieser Handlungsbogen gelaufen ist, fast etwas ruhiger ist als der erste Teil. Was jetzt gar nicht schlecht ist, ich habe so den Eindruck, also hier werden auf die Kleinigkeiten wesentlich mehr Wert gelegt, auch diese Art und Weise der Action. Nicht, dass es die hier nicht auch gibt, aber sie ist dann doch zurückhaltender. Es geht mehr um so dieses mystische, diese magischen Wesen, diese Geisterwelt, die Drake Sinclair umgibt, die wird hier etwas weiter dargestellt und ausgebaut. Und zusätzlich versieht Colin Bunn diese ganze Geschichte auch mit so einer kleinen Prise Humor, die immer mal bei dem einen oder anderen mitschwingt. Also es ist nicht so eine klassische dröge Western-Konstellation, sondern hier sind verschiedene Aspekte kunstvoll miteinander verwoben. Ich sagte ja schon, dieses Horror-Element, dieses Western-Element und hier und da so ansatzweise so eine leicht humoristische Ader, wenn dann so eher so ein trockener Humor, wenn die bestimmten Charaktere sich unterhalten. Und ich kann es nur nochmal herausstreichen, also diese kongeniale Verbindung zwischen Colin Bunn, Brian Hurt und natürlich, weil das als farbliche Wiedergabe, also als Element, was man sieht, natürlich auch von immenser Bedeutung ist, Bill Crabtree, die bilden hier eine Einheit, die zum einen den Süden oder den Südstaaten, den Südstaaten-Flair von New Orleans bestens einfangen, die aber auch diesen ganzen mystischen und mysteriösen Aspekt extrem gut einfangen und unterstreichen im Prinzip nur noch einmal die Qualität dieser Geschichte, dieses Buches. Und das Schöne, auch für den Leser, ist noch kein Ende in Sicht. Also wer einmal so eine Art von Genre zu lieben und schätzen weiß, der wird sich freuen, dass es eben hier noch einige Bände geben wird und einige tolle Geschichten zu entdecken geben wird. Also zusammenfassend noch einmal, Colin Bunn ist, glaube ich, einer mit der besten in diesem Bereich, in der Charakterentwicklung. Man muss ja sich auch vor Augen halten, es ist halt zwar eine bestimmte Anzahl von Charaktere, die er in diesem Buch entwickelt, aber er baut sie weiter aus, er gibt ihnen neue Facetten. Also wir hatten ja Becky im letzten Band, die dann doch eher tough war. Hier zeigt er, dass auch sie fraulich ist, dass auch sie Bedürfnisse hat, sage ich jetzt mal, und dass es auch hier in bestimmte Richtung gehen kann. Er zeigt, dass Drake Sinclair, der eigentlich vielleicht losgelöst, so eher so als profitgieriger Mensch, zumindest in Ansätzen mit dargestellt wird, auch eine ganz andere Seite hat, in der er sich sorgt und dass er diesen Druck in dem Fall gar nicht so haben will. Wir haben dann aber auch so andere Nebencharaktere, die in diesem Buch auftauchen. Ich hatte ja schon gesagt, Henry Fournier, der in diesen Sümpfen um Louisiana seine Villa stehen hat, der einen ganz seltsamen Butler hat, der aber auch die Geisterwelt beherrscht. Also er ist ja im Prinzip der Zauberer des Sumpfes, also ein Magier, der in allen seinen Kleinigkeiten und Einzelheiten, die geschildert werden, einfach so eine dichte, komplexe Story entwirft, die auch gerade so im Hinblick auf bestimmte Marvel-Geschichten dort eben nicht zu finden sind. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, wie ich schon sagte, man kann dieses Buch 2 halt auch losgelöst von Buch 1 und dem Rest lesen und hat trotzdem so ein befriedigendes Ergebnis, weil es wird immer kurz gesagt, in welchem Kontext sich diese Figuren bewegen, was die Vorgeschichte ist, aber ohne auch zu wiederholend zu wirken, also zu enervierend auf bestimmten Aspekten herumzureiten. Und wenn dann so gute, dichte Geschichten auch noch in so ein fantastisches Artwork gegossen werden und man so ein Bild vor dem geistigen Auge entfaltet bekommt wie dieses, dann ist es eben einer der besseren Comics und deswegen läuft diese Serie auch so erfolgreich. Auch die einzelnen Cover, die jedem einzelnen Kapitel vorangestellt sind, zeigen eben, was alles so in diesem Metier noch zu erwarten ist, was noch kommen könnte, was auch optisch so ein Highlight ist. Und als große Zugabe in der deutschen Ausgabe, zum einen, wie gesagt, es ist für den Preis von 19,80 € Hardcover, toll gebunden, sehr hochwertig. Also ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass bei Band 1 oder bei Band 2 so einmal groß richtig aufgemacht und irgendwas bricht auseinander. Aber das will ich gar nicht sagen. Also die Qualität des Drucks, die Qualität des Papiers ist super. Da gibt es überhaupt nichts dran aussetzen. Aber das, was ich dem Alpha-Lag, der sich die Rechte an diesem Buch gesichert hat, wirklich hoch anrechne, ist der Bonusteil in diesem Buch. Also man bekommt hier neben diesem Handlungsbogen noch eine Kurzgeschichte von Colin Bunn und Brian Hurt. Also Brian Hurt hat dann noch einmal so das In- und Outro in grafisch ein bisschen dargestellt. Dann sieht man auch, das schreibt er auch, dass das noch ein bisschen älter ist, dass auch unser Drake Sinclair gar nicht so aussieht, wie er später im Comic aussieht. Aber er zeigt halt, dass er auch in längeren Dialogen oder als ist ja eine kleine Kurzgeschichte, was euch krank macht, die tolle Geschichten erzählen kann, die zusätzlich noch einmal auch toll eingerahmt sind, die so mit diesem Comic-Medium eher gerecht werden. Also der einleitende Teil ist ein Comic, wobei Sinclair dort eben nicht so aussieht, wie er jetzt im Comic aussieht. Man sieht halt, dass es wirklich älter ist. Er möchte um etwas spielen, sie pokern natürlich und natürlich die Outro-Sequenz, also die, wie es nachher beendet wird, auch wieder dort über Comic gelöst worden ist. Und der ganze Zwischenteil, also diese Geschichte, die er innerhalb dieses Pokerspiels erzählt, ist dann halt eine Kurzgeschichte. Also cool gemacht mit Grafiken, die dann so ein bisschen wie eine Bleistiftzeichnung aussehen oder eine Radierung aussehen. In einem ganz anderen Art- und Zeichenstil, immerhin von Brian Hurd aus dem Jahr 2009. Also dieser Pitch sozusagen für das erste Buch, was herausgekommen ist. Also ganz, ganz toll. Und hinten dann auch nochmal so ein bisschen Bonusmaterial, Covergalerie, also diese ersten Entwürfe, Skizze, dann geinkt, dann getuscht, illustriert, koloriert. Also eine ganze Menge Zusatzmaterial, die dann einfach auch dem geneigten Comicleser einfach mal so empfohlen werden. Von mir bekommt dieses Buch natürlich auch wieder 10 Punkte, weil ich mag einfach an diesem Buch alles von Anfang bis Ende. Es ist toll gezeichnet, toll koloriert, eine tolle Geschichte erzählt und der Alphalag hat dann noch so ein verdammt hochwertiges Buch zum wirklich, man könnte fast sagen, mittlerweile Kampfpreis herausgebracht. Ich wünsche mir noch ganz, ganz viele Bände vom Alphalag in dieser Qualität, in dieser wunderschönen Optik. Da macht Comic-Lesen einfach noch einmal so viel Spaß. Kleiner Ausblick, bevor ich dann noch die abschließende Punktzahl gebe. Ich habe noch ein Buch, da brauche ich noch ein kleines bisschen mehr, was ich interessant finde, weil dort nicht unbedingt wegen dem Thema, Blazing Combat heißt es, ist beim Alphalag ebenfalls erschienen, die besten Kriegscomics aller Zeiten. Eine Gesamtausgabe, da sind ein paar ganz große der Comic-Geschichte Zeichner vereint und das hat mich besonders gereizt. Zum einen ist da zum Beispiel Frazetta mit dabei. Das werde ich mir nochmal in Ruhe anschauen, weil das wirklich ein tolles Buch ist. Da war ich echt überrascht, als es kam. Also einfach so von der Optik, von wie es umgesetzt worden ist, wie es aufbereitet worden ist. Bekommt einen extra Podcast. Ich wollte nur darauf hinweisen, ich werde es auch schon mal im Beitrag verlinken. Also wer es sich mal anschauen will, wer einfach mal wissen will, wo die heutigen Starzeichner quasi ihre Inspiration herbekommen haben, wer ihre Vorbilder sind, der ist mit solchen Büchern, eben mit diesen Sammlungen von Kurzgeschichten aus zwar etwas angestaubten Zeit und vielleicht auch das Kriegsthema gar nicht mehr so aktuell, aber selten waren dann diese Gesichter, die Geschichten so ausdrucksvoll gezeichnet wie in solchen Meisterwerken. Also einfach gleich mal mit angucken, wenn ihr in Comicladen eures Vertrauens seid, könnt ihr ja mal einen Blick reinwerfen. Lohnt sich neben die sechste Waffe auf alle Fälle. Abschließend die Punktzahl. Ich habe an dem Buch nichts auszusetzen, ganz ehrlich. Ich finde, es ist eine großartige Geschichte, zumal man auch im Hinterkopf behalten kann, dass sie halt weitergeht und so viel sei verraten. Sie geht auch genauso hochklassig weiter. Sie ist von der Art, dass man sie auch nach einem, naja, bei mir waren es, weiß ich nicht, 2-3 Jahre dazwischen, vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß es nicht genau, auch nochmal lesen kann, man genauso viel Spaß hat. Also da nimmt sich der Spaß am Lesen nichts, auch über die Zeit. Ganz im Gegenteil, ich muss zugeben, dass bei manchen Punkten ich mir über den Kopf gekratzt habe und überlegt habe, ob ich das überhaupt schon gelesen hatte oder nicht. Also insofern, auch die Kolorierung ist super, es ist stimmungsvoll, das Setting, es passt zu der Location und natürlich das Artwork detailreich. Neben dem klassischen Western-Elementen fängt es den Flair von New Orleans perfekt ein. Insofern gefällt mir dieses Buch von Anfang bis Ende. Ich kann es nur empfehlen und sogar als kleinen Bonusteil diese Kurzgeschichte und diese Covergalerie und das Artwork. Also einfach ganz, ganz, ganz grandios. Insofern kann ich gar nicht anders, als diesem Buch 10 Punkte zu geben. So, das soll es dann auch gewesen sein. Alle anderen Besprechungen dieser Art findet ihr wie immer auf comicreview.de. Dort findet ihr auch, was auch im Original halt auch bei Onipress erschienen ist. Genauso, ja, man könnte sagen, beworben wird in diesem Kontext ist Guerillas. Da habe ich ja auch Band 1 und 2 besprochen, ebenfalls beim Alphalag. Also er hat wirklich so ein Schmankerl sich herausgesucht, die dieser Verlag veröffentlicht, die alles sehr hochwertig sind. Also ich habe nicht alles aus dem Alphalag gelesen, aber so die punktuellen Sachen, die mich halt auch interessieren, insofern sei es mir verziehen, sind einfach genial umgesetzt und immer sehr, sehr hochwertige Optik, sehr schön aufbereitet und mit viel Liebe zum Detailart auch umgesetzt. So, das soll es dann aber auch gewesen sein. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Lesen. Die sechste Waffe, Buch 2 am Scheideweg. Es ist eine großartige Geschichte. Ihr werdet viel Freude daran haben. So, das soll es dann gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.